Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Andacht des Bildungswesens der Kirche für junge Erwachsene willkommen. Diese Sendung kommt vom BYU Eye Center auf dem Campus der Brigham Young Universität Idaho in Rexburg. Die Andacht wird für die jungen Erwachsenen in aller Welt in viele Sprachen übersetzt. Mein Name ist Edwin Sexton. Ich bin der Präsident des JAE Pfalz 4 in Rexburg, Idaho. Wir begrüßen Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Elder Cook wird später noch als der heutige Sprecher vorgestellt. Wir sind dankbar, dass auch weitere Generalautoritäten und Gebietssiebziger sowie Mitglieder des Bildungsausschusses und Vertreter der Hochschulen heute hier sind. Außerdem freuen wir uns, auf dem Podium weitere Administratoren von CES sowie von Seminaren Institut, die Präsidenten der JAE-Pfähle in Idaho Falls und in Rexburg sowie die Präsidenten der Pfähle für verheiratete Studenten in Rexburg mit ihren Frauen begrüßen zu dürfen. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass am Sonntag, dem 6. Mai 2012, Elder Marlon K. Jensen von den 70ern bei der CES-Andacht spricht. Stephen Stromberg hat uns mit einem Vorspiel an der Orgel erfreut und begleitet nun den Gesang. Wir bitten alle Anwesenden zur Eröffnung, das Lied Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch zu singen. Den Gesang leitet Daniel Johnson. Das Anfangsgebet spricht danach Taylor W. Briner. Nach dem Gebet singen der Männerchor und der Frauenchor der BYU Idaho und die Collegiate Singers gemeinsam das Lied Herr und Gott der Himmelsheere. Die Leitung hat Randall Campton, die Begleitung übernimmt Stephen Stromberg.
Our dear Father in heaven,
lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir uns an diesem heutigen Tag versammeln können. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, von einem Apostel des Herrn zu hören und bitten dich, dass uns der Geist seine Botschaft ins Herz tragen möge. Vater, wir sind dankbar, dass wir das Evangelium kennen. Bitte gib uns heute Gelegenheiten, es bei allem, was wir tun, an diejenigen weiterzugeben, die der Stärkung bedürfen. Vater, wir danken dir für die vielen Segnungen, die du uns geschenkt hast. Wir bitten dich jetzt, Elder Cook zu segnen, während er zu uns spricht, damit er, geführt durch deinen Geist, die Botschaft überbringt, die du heute für uns vorgesehen hast. Vater, wir lieben dich sehr. Wir danken dir für all unsere Segnungen und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Brother Kempton, thank you for that.
Bruder Kempton, danke für diese schöne Darbietung dieses beliebten Kirchenlieds. Nach Elder Cooks Worten singt der Chor das Lied Jeder Schritt im Glauben. Die Leitung hat Randall Kempton, die Begleitung übernimmt Stephen Stromberg. Das Schlussgebet spricht dann Dawn Davidson. Ich freue mich, Ihnen jetzt den heutigen Sprecher vorstellen zu dürfen. Elder Quentin L. Cook wurde am 6. Oktober 2007 als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt. Im April 1996 wurde er als Generalautorität berufen und diente sowohl im zweiten als auch im ersten Kollegium der 70er. Am 1. August 2007 wurde er in die Präsidentschaft der 70er berufen. Er gehörte der Präsidentschaft des Gebiets Philippinen an und war Präsident der Gebiete Pazifische Inseln und Nordamerika Nordwest sowie Direktor der Missionsabteilung. Zum Zeitpunkt seiner Berufung als Generalautorität der Kirche war er stellvertretender Vorsitzender von Sutter Health System. Davor war er Präsident und Vorstandsvorsitzender von California Healthcare System. Vor dieser Zeit war er als Wirtschaftsanwalt und Sozius bei Carr, McLaren, Ingersoll, Thompson & Horn tätig, eine Anwaltskanzlei im Gebiet der Bucht von San Francisco. Er war auch Vorstandsmitglied in etlichen kommerziellen und nicht kommerziellen Einrichtungen. Er stammt aus Logan in Utah, machte einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaft an der Utah State University und schloss das Studium der Rechtswissenschaft an der Stanford University mit einem Doktortitel ab. Elder Cook war Vollzeitmissionar an der britischen Mission sowie Bischof, Pfahlpräsident und Ratgeber in der Präsidentschaft des Pfahles San Francisco, Regionalrepräsentant und Gebietsautorität im Gebiet Nordamerika West. Seit dem 30. November 1962 ist er mit Mary Gaddy verheiratet. Sie haben 3 Kinder und 11 Enkel. Elder Cook.
Thank you for that,
vielen Dank für diese Einleitung. Danke auch für das Gebet und das außerordentlich schöne Lied des Chores. Ich freue mich, dass ich zu Ihnen, den jungen Erwachsenen, sprechen darf. Ich überbringe herzliche Grüße von der ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der 12. Es ist wirklich toll, hier im Konferenzzentrum der BYU Idaho zu sein. Aber ich kann Sie alle vor meinem geistigen Auge sehen, wo auch immer Sie mir gerade zuhören. Als ich in Ihrem Alter war, war Präsident David O. McKay der Prophet. Präsident McKay war von 1951 bis 1970 Präsident der Kirche, dem Jahr, als ich 30 Jahre alt wurde. Der Prophet, der im Amt ist, wenn man sich im JAE-Alter befindet, bleibt einem immer besonders im Gedächtnis. Ich hatte Präsident McKay sehr gern und bewunderte ihn. Er erzählte oft eine wahre Begebenheit, die sich während seiner Mission in Schottland ereignet hatte. Er war erst seit kurzer Zeit auf Mission und hatte Heimweh, da besichtigte er für ein paar Stunden das Schloss Stirling. Als er und sein Mitarbeiter zurückkehrten, kamen sie an einem Gebäude vorbei, über dessen Türsturz sich eine eingemeißelte Inschrift befand, die man Shakespeare zuschreibt. Sie lautete: Was immer du tust, mach es gut. Als Präsident McKay 1957 in einer Ansprache von diesem Erlebnis berichtete, sagte er: Ich sagte mir oder dem Geist, der in mir steckt, du bist ein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Du bist sogar noch mehr als das, nämlich ein Vertreter des Herrn Jesus Christus. Du hast dich bereit erklärt, die Kirche zu repräsentieren. Dann überlegte ich, was wir an jenem Vormittag unternommen hatten. Wir hatten uns Sehenswürdigkeiten angeschaut und ja, wir hatten unser geschichtliches Wissen erweitert, was mir auch gefiel. Aber das war keine Missionsarbeit. Ich nahm die eingemeißelte Botschaft an und von jenem Augenblick taten wir unseren Teil als Missionare in Schottland. Diese Botschaft, was immer du tust, mach es gut, war so ungeheuer wichtig und hatte einen solchen Einfluss auf Elder McKay, dass sie für ihn zu einem Lebensmotto wurde. Er beschloss, welche Aufgaben auch immer auf ihn warteten, er würde sein Bestes geben. Als David B. Haight Missionspräsident in Schottland war, suchte er diese Steininschrift auf und ließ eine Nachbildung anfertigen, die sich nun in der Missionarschule in Provo befindet. Viele von Ihnen haben dieses Zitat schon gelesen und über die tiefsinnige Aussage nachgedacht. Erst vor kurzem hat Elder Russell Nelson anlässlich des 50. Gründungstags der Missionarschule diese Botschaft bekräftigt. Ich habe darüber nachgedacht, wer Sie sind, und ich habe den Eindruck, dass Sie gar nicht gänzlich würdigen, wie bedeutend Ihre Generation ist. Die Gesellschaft hat jede Generation, von der heute noch Vertreter am Leben sind, mit einem bestimmten Namen versehen. Die derzeit ältesten Menschen in den USA und anderswo werden als die großartigste Generation bezeichnet, weil sie in der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren so viel durchmachen mussten und im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach versucht haben, die die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Auch einige der Generalautoritäten der Kirche haben dies alles miterlebt. Präsident Monson diente in der US-Marine, Präsident Packer in der US-Luftwaffe und Elder Perry in der US-Marine-Infanterie. Später werde ich Ihnen von ein paar Ihrer Erfahrungen berichten und was Sie dazugelernt und weitergegeben haben. Ihre Generation, alle, die von Anfang der 80er bis Mitte der 90er auf die Welt gekommen sind, werden als Millennials bezeichnet. Einige Kommentatoren sind skeptisch, was ihre Generation einst zustande bringen wird. Ich jedoch meine, dass ihre Umstände und ihre Grundlage sie zur besten Generation überhaupt machen, besonders wenn es darum geht, den Plan des himmlischen Vaters voranzubringen. Warum sage ich Ihnen das? Keine Generation vor Ihnen hatte so viel Unterricht im Seminar und im Institut. Keine andere Generation wurde so hervorragend in der PV, im Priestertum und bei den jungen Damen geschult. Insgesamt haben etwa 375.000 von ihnen eine Mission erfüllt oder sind derzeit auf Mission. Sie bilden damit mehr als ein Drittel aller Missionare aus dieser Evangeliumszeit. Samuel Smith, der erste Missionar dieser Evangeliumszeit, wurde am 6. April 1830 zum Ältesten ordiniert und als Missionar eingesetzt, also am Gründungstag der Kirche. Wenn Sie einmal überlegen, wie viele Missionare es seitdem gegeben hat, ist es doch erstaunlich, dass sich ein Drittel in Ihrer Altersgruppe befindet. Im Vergleich dazu gab es nur 76.000 Missionare, weniger als 8%, als ich zwischen 18 und 30 Jahre alt war. Auch diejenigen unter Ihnen, die keine Mission erfüllen konnten, können einen bedeutenden Beitrag leisten. Fast die Hälfte der Brüder, die jetzt der ersten Präsidentschaft oder den 12 Aposteln angehören, hatte nicht die Möglichkeit, auf Mission zu gehen. Angesichts Ihres enormen Potenzials, Gutes zu bewirken, stellt sich die Frage, welche Sorgen ich hinsichtlich Ihrer Zukunft habe. Was kann ich Ihnen ans Herz legen? Erstens ist jeder von Ihnen dem Druck ausgesetzt, sich verstellen und sogar eine Maske aufsetzen zu müssen und jemand zu werden, der nicht widerspiegelt, wer Sie wirklich sind und wer Sie sein wollen. Letzten Sommer kamen Elder L. Tom Perry, Michael Otterson und ich in unserer Aufgabe im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit Abraham Foxman in dessen Büro in New York zusammen. Mr. Foxman ist der Vorsitzende der Anti-Defamation League, die das Ziel verfolgt, die Verunglimpfung von Juden zu bekämpfen. Dieser Arbeit geht er bereits seit fast 40 Jahren nach. Die Geschichte, wie er zu dieser Stellung kam, ist sehr fesselnd. Er kam zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zur Welt. Seine Eltern, Joseph und Helen Foxman, mussten im September 1941 aufgrund eines Erlasses gegen die Juden in das Judenghetto Vilnius übersiedeln und gaben Abraham in die Obhut eines polnischen katholischen Dienstmädchens. Abraham war erst 13 Monate alt. Seine Eltern überlebten den Krieg und die Judenvernichtung, wurden mit Abraham jedoch erst wieder vereint, als er schon 4 war. Etwa 1,5 Millionen jüdische Kinder wurden von den Nazis umgebracht. Abraham wurde von dem katholischen Mädchen beschützt, die ihn jeden Sonntag in die Kirche mitnahm und seine jüdische Herkunft verheimlichte. Es überrascht also nicht, dass Abraham Foxman sein Leben dem Zweck gewidmet hat, Antisemitismus, Hass, Fanatismus und Diskriminierung zu bekämpfen. Ich habe mit Mr. Foxman schon früher zusammengearbeitet. Ich bewundere seinen Mut und sein Engagement. Bei unseren Zusammenkünften mit ihm in New York fragte ich ihn, was er uns in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche raten würde. Er überlegte kurz und erläuterte dann, wie wichtig es sei, andere dazu anzuhalten, keine Masken aufzusetzen. Dann sprach er über den Ku Klux Klan. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts hatte diese Organisation großen Einfluss und flößte den meisten Amerikanern Angst ein. Ihre Anhänger trugen Kutten und Masken, sodass man keinen von ihnen identifizieren konnte, verbrannten Kreuze im Garten ihrer Opfer und fühlten sich selbst als sogenannte Sittenwächter berufen. Sie hatten es vor allem auf Afroamerikaner, aber auch auf Katholiken, Juden und Einwanderer abgesehen. Die militantesten von ihnen beteiligten sich an körperlichen Misshandlungen, von Auspeitschungen bis hin zum Mord. Mr. Foxman wies darauf hin, dass ein paar Anhänger des Ku Klux Klans in den europäischen Diktaturen der 30er Jahre sicherlich zu den Schlägertrupps in brauner Uniform gehört hätten. Die meisten hingegen waren, wenn sie keine Maske trugen, ganz normale Leute, die einen guten Beruf hatten und in die Kirche gingen. Er meinte, indem sie ihre Identität verbargen und eine Maske aufsetzten, konnten sie bei etwas mitwirken, was sie normalerweise gemieden hätten. Ihr Verhalten hatte einen schrecklichen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft. Mr. Foxman empfahl uns, dass wir uns deutlich dagegen aussprechen, dass man eine Maske aufsetzt, um seine wahre Identität zu verbergen. In der Anfangszeit der Kirche lebten der Prophet Joseph Smith, seine Frau Emma und deren 11 Monate alte Zwillinge Joseph und Julia auf der Johnson Farm in Hiram in Ohio. Beide Kinder waren an Masern erkrankt. Joseph und sein kleiner Sohn schliefen auf einem Ausziehbett bei der Haustür. Bruder Mark L. Staker hat berichtet, was geschah. In der Nacht stürzten einige Männer, die sich das Gesicht schwarz angemalt hatten, durch die Tür und zerrten den Propheten nach draußen, wo sie ihn und Sidney Rigdon zusammenschlugen und teerten. Als Emma den verletzten, geteerten Joseph erblickte, fiel sie in Ohnmacht. Joseph hatte einen Zahn verloren, eine schwere Verletzung an der Seite, Verbrennungen durch Salpetersäure und ihm waren Haare ausgerupft worden. Trotzdem hielt er beim Gottesdienst am Sonntag eine Predigt. Unter den anwesenden Heiligen befanden sich mindestens 4 Männer aus dem Pöbel. Das Tragischste an der ganzen Sache war, dass der kleine Joseph der Nachtluft ausgesetzt war, als sein Vater weggezerrt wurde, sich schwer erkältete und ein paar Tage später daran starb. Es ist auch interessant, dass die Männer, die am Märtyrertod des Propheten Joseph und dessen Bruders Hiram beteiligt waren, ebenfalls ihr Gesicht schwärzten, um ihre wahre Identität zu verbergen. Besonderen Anlass zur Sorge geben diejenigen, die ihre Identität verschleiern und geheime Verbindungen eingehen. Im Buch Mormon erfahren wir, dass Luzifer die Menschenkinder zu geheimen Verbindungen des Mordens und zu aller Art geheimen Werken der Finsternis aufstachelt. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie in so etwas Furchtbares verwickelt sind, wie ich es eben beschrieben habe. In der heutigen Zeit, wo Anonymität einfacher denn je ist, beruhen jedoch wichtige Grundsätze darauf, keine Maske zu tragen und dem Glauben treu zu sein, für den Märtyrer einst ihr Leben gaben. Eine der besten Schutzmaßnahmen gegen schlechte Entscheidungen besteht darin, keine Maske der Anonymität aufzusetzen. Sollten Sie je den Drang dazu verspüren, denken Sie bitte daran, dass dies ein Zeichen ernster Gefahr ist und ein Mittel des Widersachers, damit sie etwas tun, was sie bleiben lassen sollen. Ein Grund, warum sich Missionare konservativ kleiden und die männlichen Missionare keinen Bart tragen sollen, liegt darin, dass kein Zweifel bestehen darf, wer sie sind und welches Verhalten von ihnen erwartet wird. Vielleicht hält das manch einer für oberflächlich. Ich hingegen nicht. Denken Sie einmal daran, wie der Prophet Moroni im Buch Mormon über Kleidung und Schmuck spricht und das Tragen von sehr feinem Gewand mit Stolz gleichsetzt. Den Stolz, der sich durch sehr feines Gewand kundtut, bringt er mit Zwist und Bosheit und Verfolgungen und aller Art Übeltaten in Zusammenhang. Ganz besonders bereitet mir Sorge, wie in der heutigen Zeit durch Kleidung und Schmuck gezeigt wird, dass man rebelliert und sich an keine sittlichen Maßstäbe halten möchte und so auch die sittlichen Maßstäbe anderer negativ beeinflusst. Mein zweiter Ratschlag an Sie lautet: Handeln Sie im Einklang mit Ihrer wahren Überzeugung und investieren Sie Ihre Zeit in etwas, was Ihren Charakter festigt und entfaltet und wodurch Sie Christus ähnlicher werden. Ich hoffe, für keinen von Ihnen besteht das Leben einfach nur aus Spiel und Spaß, sondern es die Zeit ist, da Sie sich vorbereiten, Gott zu begegnen. Ein Erlebnis von Elder L. Tom Perry, als dieser als Marineinfanterist am Ende des Zweiten Weltkrieges den US-Besatzungstruppen in Japan angehörte, veranschaulicht sehr gut, was es heißt, seinen Teil zu tun und Zeit sinnvoll zu nutzen. Elder Perry berichtet davon in einem Video mit seinem besonderen Zeugnis vom Erlöser, das in unseren Besucherzentren gezeigt wird. Hören wir uns an, was er zu erzählen hat.
There was an experience in my life.
Ich habe etwas erlebt, was mir immer wieder vor Augen führt, welche Freude es bringen kann, wenn man sich die Frage stellt, was würde der Erretter in dieser Situation tun? Ich gehörte zur ersten Gruppe des Marinekorps, das nach Unterzeichnung des Friedensabkommens am Ende des Zweiten Weltkriegs in Japan an Land ging. Als wir das verwüstete Nagasaki betraten, war dies eins meiner traurigsten Erlebnisse. Ein großer Teil der Stadt war völlig zerstört. Einige Tote waren noch nicht beerdigt. Als Besatzungstruppen errichteten wir unser Hauptquartier und machten uns an die Arbeit. Die Lage war schrecklich trostlos und einige von uns wollten mehr geben. Also gingen wir zum Feldgeistlichen unserer Einheit und baten um Erlaubnis, beim Wiederaufbau christlicher Kirchen mitzuhelfen. Wegen der durch die Regierung erlassenen Beschränkungen während des Krieges gab es so gut wie kein Gemeindeleben mehr. Die wenigen Gebäude waren arg beschädigt. Einige von uns boten an, diese Gebäude in unserer dienstfreien Zeit zu reparieren und neu zu verputzen, damit dort wieder Gottesdienste abgehalten werden konnten. Wir beherrschten die Sprache nicht. Alles, was wir tun konnten, war Gebäude reparieren. Wir fanden die Geistlichen, die während der Kriegsjahre nicht hatten amtieren können, und ermutigten sie, auf ihre Kanzel zurückzukehren. Es war herrlich mitzuerleben, wie diese Menschen wieder die Freiheit erfuhren, ihren christlichen Glauben auszuüben. Als wir Nagasaki verließen, um nach Hause zurückzukehren, geschah etwas, was ich nie vergessen werde. Als wir in den Zug stiegen, der uns zu unseren Schiffen nach Hause bringen sollte, wurden wir von vielen Kameraden aufgezogen. Sie hatten ihre Freundinnen dabei, um sich zu verabschieden. Sie lachten über uns und meinten, dass wir das Beste am Aufenthalt in Japan versäumt hätten. Wir hätten unsere Zeit damit vergeudet, zu arbeiten und Wände zu verputzen. Gerade als ihre Hänseleien den Höhepunkt erreicht hatten, kamen rund 200 der japanischen Christen, deren Kirchen wir repariert hatten, über eine Anhöhe beim Bahnhof und sangen Vorwärts Christi Jünger. Sie kamen herab und überschütteten uns mit Geschenken. Dann reihten sie sich am Gleis entlang auf, und als der Zug losfuhr, reichten wir mit den Händen hinaus und berührten im Wegfahren ihre Finger. Wir konnten vor Rührung nicht sprechen, doch wir waren dankbar, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen konnten, das Christentum nach dem Krieg in einem Land wieder aufzubauen. Ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß, dass wir alle seine Kinder sind und dass er uns liebt. Ich weiß, dass er seinen Sohn als Sühnopfer für die ganze Menschheit auf die Welt gesandt hat und dass diejenigen, die sein Evangelium annehmen und ihm folgen, ewiges Leben erlangen werden, die größte aller Gaben Gottes. Ich weiß, dass er die Wiederherstellung des Evangeliums hier auf Erden durch den geistlichen Dienst des Propheten Joseph Smith gelenkt hat. Ich weiß, dass die einzige Freude und das einzige Glück, das wir in unserem sterblichen Dasein je finden und das auch andauern wird, dadurch kommt, dass wir dem Erretter folgen, seinem Gesetz gehorchen und seine Gebote halten. Er lebt. Das ist das Zeugnis, das ich Ihnen in seinem heiligen Namen gebe. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Bedenken Sie, was es bedeutet, dass einige Soldaten ihre Zeit dem Aufbau christlicher Kirchen gewidmet haben, wohingegen andere leichtfertigen, törichten, üblen Beschäftigungen nachgegangen sind. Denken Sie nach und entscheiden Sie bewusst, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Dieses Video ruft bei mir eine meiner frühesten Erinnerungen hervor. Ich war damals erst 5 Jahre alt. Unser Pfarrpräsident war Elder Perrys Vater. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, bat er die zurückgekehrten Soldaten, in der Abendmahlsversammlung auf dem Podium Platz zu nehmen. Jeder trug seine beste Uniform und gab ein kurzes Zeugnis. Präsident Perry weinte, als seine beiden Söhne, Elder Perry und dessen jüngerer Bruder Ted, Zeugnis gaben. Für einen kleinen Jungen wie mich war das sehr inspirierend und beeindruckend. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre Worte, aber ich weiß noch, was ich empfunden habe. Wie Ihnen Elder Perrys Beispiel in diesem Video gezeigt hat, spreche ich nicht davon, dass Sie Ihre Religion zur Schau stellen oder oberflächlich Glauben zeigen sollen. Damit stellen sie sich selbst und die Kirche bloß. Ich spreche davon, dass sie der Mensch werden, zu dem sie bestimmt sind. Als wir die Anleitung für Missionare Verkündet mein Evangelium erarbeitet haben, hatten wir den Eindruck, dass sie den Missionaren und Mitgliedern ein Leben lang von Nutzen sein könnte. Insbesondere Kapitel 6, wie entwickle ich Eigenschaften, die Christus besitzt? Wenn Sie daran gehen und sich Eigenschaften überlegen, die Sie entwickeln möchten, notieren und studieren Sie die Schriftstellen, in denen es um diese Eigenschaften geht. Setzen Sie sich Ziele und planen Sie, wie Sie die Eigenschaften anwenden wollen, und beten Sie zum Herrn, dass er Ihnen hilft, diese Eigenschaften zu entwickeln. Dabei dürfen Sie keine Maske aufsetzen oder Ihre wahre Identität verbergen. Einige von Ihnen geben sich Verhalten hin, das mit Spiel und Spaß nichts mehr zu tun hat. Wer sich mit Pornografie oder anderen Formen der Unsittlichkeit abgibt, gibt vor, jemand zu sein, der er gar nicht sein will und sein soll. Interessanterweise legt sich fast jeder, der sich mit Pornografie abgibt, eine falsche Identität zu und hält seinen Konsum geheim. Er verschleiert ein Verhalten, von dem er weiß, wie verwerflich es ist und dass es jedem schadet, der ihm am Herzen liegt. Pornografie ist eine solche, die nicht nur den eigenen moralischen Stand vor Gott herabsetzt, sondern auch Ehen und Familien zerstören kann und schlimme Folgen für die Gesellschaft hat. Sowohl Internetsucht als auch Pornografie richten in der Ehe Schaden an. Sie bereiten sich ja auf die Ehe vor und dürfen keine Masken tragen, die anstößiges Verhalten verschleiert, das Ihnen und Ihrer Ehe schadet. Wenn Sie dieser zerstörerischen Gewohnheit verfallen sind, möchte ich Ihnen versichern, dass Sie umkehren und geheilt werden können. Umkehr muss der Heilung vorausgehen. Es kann lange dauern, bis Sie geheilt sind. Sprechen Sie mit Ihrem Bischof darüber, wie Sie die Hilfe bekommen können, die Sie brauchen, um geheilt werden zu können. Wir haben die Bischöfe gebeten, Sie an Fachleute zu verweisen, die Ihnen am besten helfen können. Abgesehen von Pornografie und sexueller Unsittlichkeit gibt es aber noch weitere tückische Verhaltensweisen, die die Gesellschaft verpesten und sittliche Grundsätze untergraben. Es ist heutzutage ganz normal, die Identität zu verbergen, wenn man im Internet anonym hasserfüllte und fanatische Mitteilungen verfasst. Das bezeichnet man auch als Flaming. Bestimmte Einrichtungen prüfen Kommentare auf ihren Seiten. Die New York Times beispielsweise toleriert keine Kommentare mit persönlichen Angriffen, Obszönitäten, Flüchen, Nachahmungen, zusammenhanglosen Andeutungen und Beleidigungen. Die Zeitung fordert außerdem dazu auf, den echten Namen zu verwenden. Ich zitiere, wir haben festgestellt, dass Leute, die ihren Namen verwenden, sich im Forum verbindlicher und respektvoller äußern. Der Apostel Paulus schrieb, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet nüchtern, wie es sich gehört, und sündigt nicht. Einige Leute wissen nichts von Gott. Schlechter Umgang zeigt ohne Frage nicht nur schlechte Sitten. Wenn sich ein Mitglied der Kirche so verhält, kann sich das negativ auf jemanden auswirken, der von Gott nichts weiß und kein Zeugnis vom Erlöser hat. Es ist äußerst verwerflich, das Internet zu nutzen, um jemanden zu schikanieren, ins schlechte Licht zu rücken oder einen Ruf zu zerstören. Wir erleben heutzutage, dass sich jemand, der die Maske der Anonymität trägt, eher solchem Verhalten hingibt, was dem höflichen Umgang miteinander ja äußerst abträglich ist. So missachtet man auch die Grundsätze, die der Erlöser gelehrt hat. Eine der grundlegenden Botschaften des Evangeliums Jesu Christi, die Sie bereits als Kind gelernt haben, lautet, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Der Erlöser hat erklärt, dass er nicht gekommen ist, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Dann erläuterte er, was hier unter Richten zu verstehen ist. Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Wer rechtschaffen lebt, braucht keine Maske, um seine Identität zu verbergen. Mir gefällt eine Begebenheit aus dem Leben von Präsident Monson. Als er 18 Jahre alt wurde, war der Zweite Weltkrieg fast vorüber. In Europa war der Krieg auch tatsächlich vorbei, nicht jedoch im Pazifikraum. Er meldete sich zur US-Marine und wurde nach San Diego in Kalifornien geschickt. Wie Sie wissen, hat er bei der letzten Generalkonferenz davon berichtet. Am ersten Sonntag wies der Spieß alle an, sich je nach Konfession zu versammeln. Alle Katholiken versammelten sich an einem Ort, die Juden an einem anderen, die übrigen sollten am protestantischen Gottesdienst teilnehmen. Präsident Monson wusste aber, dass er weder katholisch noch jüdisch noch protestantisch war. Er war Mormone. Er brachte den Mut auf und blieb stehen. Er war angenehm überrascht, als er sah, dass hinter ihm weitere treue Mitglieder standen. Es wäre einfach gewesen, mit der großen Gruppe am protestantischen Gottesdienst teilzunehmen. Ihm war jedoch wichtig, dass man wusste, wer er ist, und er verhielt sich dementsprechend. Mein dritter Rat bezieht sich auf die Ziele, die Sie sich setzen sollten. Etwa zur gleichen Zeit, am Ende des Zweiten Weltkrieges, als Elder Perry mit der Marineinfanterie in Japan unterwegs war, diente Präsident Boyd K. Packer in der US-Luftwaffe in Japan. Bei seiner Ansprache im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Seminarprogramms am 22. Januar diesen Jahres klärte er, dass ihn diese Zeit sehr geprägt hat. 2004 begleitete ich Elder Packer und andere nach Japan. Er konnte sich auf die Spuren seiner Vergangenheit begeben und über einige Erlebnisse und Entscheidungen von damals nachdenken. Ein paar davon hat er bei seiner Ansprache berichtet. Mit seiner Erlaubnis füge ich noch ein paar weitere seiner Eindrücke und Gefühle hinzu. Präsident Packer berichtete, was er auf einer Insel an der Küste Okinawas erlebt hatte. Er nennt dies seine eigene Reise auf den Berg Sinai. Seine eigene Vorbereitung und die Zusammenkünfte mit anderen Mitgliedern hatten seinen Glauben an die Lehren des Evangeliums vertieft. Was ihm fehlte, war eine Bestätigung, die sichere Erkenntnis, dass das, was er bereits empfunden hatte, wahr war. Präsident Packers Biografin hat festgehalten, was sich dann ereignete. Statt der friedevollen Bestätigung, um die er sich bemühte, sah er sich einem teuflischen Krieg gegen unschuldige Menschen gegenüber. Er brauchte Zeit für sich und wollte nachdenken. Also stieg er eines Tages auf eine Anhöhe beim Meer. Dort entdeckte er eine kleine ausgebrannte Hütte neben einem verwahrlosten Kartoffelacker. Zwischen den sterbenden Pflanzen entdeckte er die Leichen einer ermordeten Mutter und ihrer beiden Kinder. Der Anblick machte ihn ungeheuer traurig, erfüllte ihn aber auch mit Liebe für seine Familie und für alle Familien. Anschließend begab er sich in einen provisorischen Bunker, wo er nachdachte und betete. Rückblickend auf dieses Erlebnis beschreibt Präsident Packer etwas, was ich als geistige Bestätigung bezeichnen würde. Er hatte eine Eingebung, was er aus seinem Leben machen solle. Natürlich hatte er keine Ahnung, dass er einmal zu dem hohen und heiligen Amt berufen werden würde, das er nun innehat. Ihm schwebte vor, Lehrer zu werden und dabei den Schwerpunkt auf die Lehren des Erretters zu legen. Er traf die Entscheidung, stets rechtschaffen zu leben. Er begriff von ganzem Herzen, dass er eine rechtschaffene Frau suchen müsse und dass sie gemeinsam viele Kinder aufziehen würden. Diesem jungen Soldaten wurde klar, dass seine Berufswahl kein großes Einkommen bringen werde. Und seine Frau die gleichen Prioritäten haben und bereit sein müsse, ohne materiellen Reichtum auszukommen. Wer Schwester Donna Packer kennt, weiß, dass sie genau die richtige Frau für Präsident Packer war und ist. Sie hatten nie Geld im Überfluss, fühlten sich jedoch nie in irgendeiner Weise benachteiligt. Sie zogen 10 Kinder auf, was ihnen Opfer abverlangte. Nun haben sie 60 Enkelkinder und 79 Urenkel. Ich weiß noch, wie warm mir ums Herz wurde, als ich erfuhr, dass er sich als neue Generalautorität schämte, mit einem der dienstälteren Brüder an einer Führerschaftsversammlung teilzunehmen, weil er kein passendes weißes Hemd besaß. Ich erzähle Ihnen diese wahre Begebenheit, weil unsere Ziele allzu oft auf weltlichen Werten beruhen. Worauf es im Wesentlichen ankommt, ist für ein Mitglied, das die errettenden heiligen Handlungen empfangen hat, eigentlich ganz einfach. Leben Sie rechtschaffen. Gründen Sie eine Familie, sorgen Sie mit einer geeigneten Tätigkeit für Ihren Lebensunterhalt, erfüllen Sie die Aufgaben, zu denen man Sie beruft, bereiten Sie sich darauf vor, Gott zu begegnen. Der Erlöser sagte einmal, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Dann erzählte er ein Gleichnis, so wie es in Lukas festgehalten ist. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss, trink und freu dich deines Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Abgesehen von ihren eigenen Eigenschaften und Entscheidungen bilden sie die Generation, die sie sein müssen, indem sie ihr Land und ihr Umfeld stärken. Wie auch die großartigste Generation müssen sie Rechtschaffenheit und Religionsfreiheit wahren. Unser jüdisch-christliches Erbe ist nicht nur kostbar, sondern für den Plan des himmlischen Vaters unerlässlich. Wir müssen es für künftige Generationen bewahren. Wir müssen uns mit guten Menschen aller Glaubensrichtungen zusammentun, besonders mit denjenigen, die sich, was ihr Verhalten betrifft, Gott gegenüber verantwortlich fühlen. Ich meine Menschen, denen es einleuchten würde, warum wir heute über den Spruch, was immer du tust, mach es gut, sprechen. Indem sie die jüdisch-christlichen Werte sowie Religionsfreiheit erfolgreich fördern, machen sie ihre Generation zu der großartigen Generation, die sie sein muss. Bei all den Problemen der heutigen Zeit ist es der ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der 12 Apostel ein besonderes Anliegen, dass sie sich dort, wo sie wohnen, am politischen Leben beteiligen. Die Kirche wahrt politische Neutralität und spricht sich nicht für bestimmte Kandidaten oder Parteien aus. Allerdings erwarten wir von den Mitgliedern, dass sie diejenigen Kandidaten und Parteien voll und ganz unterstützen, die für Grundsätze eintreten, die ein gutes Staatswesen schützen. Unsere Lehre ist eindeutig. Die ehrlichen und weisen Menschen soll man eifrig suchen. Wenn die Schlechten herrschen, trauert das Volk. Sollte sich also jeder verpflichtet fühlen, wählen zu gehen. Wenn Sie in einem US-Bundesstaat wohnen, in dem Vorwahlen stattfinden, setzen Sie sich mit den politischen Fragen und Kandidaten auseinander und nehmen Sie teil. Beispielsweise beginnen die Parteiversammlungen in Utah und Idaho diese Woche und finden bis Mitte April statt. Wenn Sie hingehen, dürfen Sie sich beteiligen. Bitte informieren Sie sich, wann die Partei, die Sie unterstützen, Versammlungen einberuft und nehmen Sie daran teil. Wir hoffen, dass alle Bürger, Mitglieder und Nichtmitglieder in allen Ländern der Welt, wo Wahlen stattfinden, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Der Preis für Freiheit ist schon zu hoch gewesen und die Folge, wenn nicht gewählt wurde, zu schwerwiegend. Daher darf kein Bürger diese Pflicht ignorieren. Ich versichere Ihnen, dass wir großes Vertrauen in Sie setzen. Die Führer der Kirche glauben wirklich, dass Sie das Reich Gottes aufbauen können wie keine Generation vor Ihnen. Wir haben Sie nicht nur lieb und vertrauen Ihnen, sondern beten für Sie und segnen Sie. Wir wissen, dass die Kirche und das Reich Gottes nur weiterhin aufgerichtet werden und wachsen können, wenn Ihre Generation erfolgreich ist. Wir beten, dass Sie gut machen, was immer Sie tun. Setzen Sie keine Maske auf. Handeln Sie im Einklang mit Ihrer wahren Identität. Setzen Sie gute Ziele und stärken Sie Ihr Land und Ihr Umfeld. Ich schließe mit meinem Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith. Joseph Smith hat Gott Vater und Jesus Christus wirklich gesehen. Der Vater im Himmel ist ein liebevoller Vater und sein Plan ist für jedes seiner Kinder ein Segen. Jesus Christus ist unser Erlöser und sein Sühnopfer ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte. Der Heilige Geist steht uns bei und gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn. Dies bezeuge ich als einer der Zeugen des Erlösers. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber und gütiger Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar, dass wir uns am heutigen Abend zu dieser Fireside versammeln konnten, um von deinem Apostel Elder Cook zu hören. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, uns an die Worte, die gesprochen worden sind, und den Geist, den wir gespürt haben, zu erinnern, damit wir sie mit nach Hause nehmen und unser Leben danach ausrichten und den Rat befolgen, den wir gerade bekommen haben. Bitte hilf uns, der Welt und unserem Nächsten ein Vorbild zu sein. Wir sind sehr dankbar für dich und wir lieben dich von ganzem Herzen. Dies alles sagen wir voller Demut im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.